Storify Your Business, der Podcast für Storytelling im Marketing und klare Kommunikation. Eine klare Botschaft kann die Welt verändern. Und wie man sie richtig aufbaut, sodass sie wirkt, darum geht's in den nächsten Minuten mit Holger König und Michael Neugebauer. Abonnieren Sie diesen Podcast und Holger und Michael unterstützen Sie dabei, mit Ihrer Kommunikation das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Auf geht's, ihr beiden!
Viele Unternehmen wissen gar nicht, über welche Schätze sie verfügen. Schätze in Form von Daten. Und natürlich, wie sie sie heben können. Firmen nutzen schon Datenanalyse, die gehen aber oft nicht tief genug damit und stellen sich so einfach nicht genug Zusammenhänge her, die man herstellen könnte. Jemand, der das kann und jemand, der weiß, wie das geht, der heißt Burkhard Gaspar. Und der ist heute bei uns zu Gast. Der liest nämlich neue Zusammenhänge aus Daten und entwickelt daraus auch eine sinnvolle Story. Burkhard, ich finde es ganz toll, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank an euch beide für diese Einladung. Ich fühle mich geehrt, hier mit euch dieses Gespräch führen zu dürfen. Danke.
Ja, das sagst du noch. Ja, ja. Wollen wir mal sehen.
Wir fangen harmlos an. Bei der Recherche für diese Runde habe ich rausgefunden, vor 15 Jahren hat es rund 150 Marketing-Analyse-Tools gegeben. Jetzt sind es mehr als 15.000. Alle diese Tools können allerdings Burkhard nicht ersetzen. Als Data Storyteller, es gibt nur einen Burkhard Gaspar, es gibt nur einen Burkhard Gaspar.
Ich sing da jetzt nicht mit, ne?
Nee, musst du nicht. Das werden wir jetzt, wir wollen dich auf Herz und Nieren prüfen heute.
Ja, okay.
Wir sprechen über viele Dinge. Ja, wie wird man überhaupt Data Storyteller? Also wir wollen natürlich ein bisschen erfahren, wo kommst du her? Wie bist du dazu gekommen? Was heißt das überhaupt, Data Storytelling? Das geht ja locker über die Zunge, aber natürlich ja. Methode, Vorgehen, darüber wollen wir sprechen. Wo hilft KI, wo noch nicht, werden wir auch erfahren. Burkhard zeigt uns, wie er KI in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Und dann natürlich von den Daten, den Datenschatz zum Narrativ und warum das dem Marketing hilft und das Marketing betrifft, auch interne Kommunikation und Führung. Darauf haben wir es auch abgesehen. Also,
4 Kapitel und wir fangen ganz vorne an. Du hast als Industriekaufmann angefangen. Was hast du in deiner Ausbildung über Data Storytelling gelernt?
In der Ausbildung, da gab es ja noch nichts. Ich verrate jetzt hier keine Jahre. Das ist so ewig her. Da gab es eine Schreibmaschine noch überall. Es gab keinen PC nirgendwo. Das heißt, in der Ausbildung war das maximal klassische Statistik. Und da habe ich tatsächlich, damit kann ich jetzt glänzen, weil das schon ewig her ist, eine 1+ in der Statistik Abschlussprüfung des Industriekaufmanns dann gemacht, weil mich das anscheinend damals, das war mir damals noch nicht so bewusst, aber sehr eingängig war und ich habe es gut verstanden anscheinend und konnte es einfach lernen. Deshalb konnte man mich da auf Herz und Nieren damals schon prüfen, was Statistik anbelangt.
Wo war der Moment, wo du gemerkt hast, aus Statistik kann man nicht nur Zahlen rauslesen, sondern man kann Zusammenhänge herstellen, auf die vorher vielleicht noch keiner geachtet hat und letztlich daraus Geschichten entwickeln, Geschichten finden, die immer schon da waren, aber eben keiner vorher so richtig zusammengepuzzelt hat?
Naja, das begann tatsächlich auch schon kurz nach meiner Ausbildung. Da bin ich nämlich damals in einem Chemieunternehmen oder Konzern in der Werbeabteilung gelandet. Da vertraute mir man dann, es war eine 40-Menschen-Abteilung, den allerersten IBM-PC an. Und da mein damaliger Chef beim Bundesverband der deutschen Werber war und da federführend für Messekostenanalyse immer auftrat. Und das, was er da gezeigt hat, das waren natürlich dann diese gemalten Overhead-Folien, die es damals gab. Ne? Also die mussten dann so irgendwie so handgekribbelt werden, kann man sich heute null mehr vorstellen. Und als der erste PC dann in die Abteilung kam, und der stand dann tatsächlich erst im Besprechungsraum, damit sich alle den mal angucken können, wie so ein Museumsstück. Ne? Ab da an saß ich dann nur noch im Besprechungszimmer und habe dann halt Datenbanken programmiert tatsächlich. Denn ich habe diese ganze Messekostenanalyse damals schon in relationale Datenbanken gebracht, in Grafiken gebracht, in Visualisierung. Und das ist schon ewig her. Das hat noch nichts mit Internet zu tun, sondern mit einem Programm, das D-Base hieß, mit kleinen Rechnerkapazitäten. Da musste man sehr, sehr gute relationale Datenbanken aufbauen. Das heißt, das ist eigentlich so der rote Faden über diese ganzen Klienten, Arbeitgeber, die ich hatte. Durchweg habe ich immer sofort gesehen, ich muss mir die Daten angucken. Das ist so ein Reflex geworden dann in der ganzen Zeit. Ne?
Relationale Datenbanken, wenn ich es richtig verstehe, Datenbanken, die du in einen Zusammenhang setzt.
Genau, richtig. Über bestimmte Schlüssel kann man die verknüpfen und dann kriegt man bestimmte Informationen daraus, die gewünschten. Ne? Und auch Verhältnisse. Man kann ja auch dann Berechnungsdimensionen einfügen. Man kann dann sagen, zum Beispiel, wie hoch waren die Kosten pro Quadratmeter? Das war noch das erste. Und dann das andere war aber, wie viel Kosten war es denn pro Fachgespräch, das geführt wurde während einer Messe zum Beispiel. Na, also schon richtige KPIs konnte man damit schon aufbauen. Also das war schon mal eine Information, die dann auch im Bundesverband der Deutschen Werber dann auch natürlich von meinem Chef damals gezeigt wurde. Und dann wurde unsere Abteilung zur Pilgerstätte, nämlich der Werbeleiter, die sich das Ganze dann vor Ort mal live angucken wollen, dieses Phänomen. Ne?
Das Phänomen.
Ja. Naja. Damals war es ein Phänomen, ja, irgendwie, ja. Also, weil das war ja irgendwie aus dem Nichts. Na, irgendwie stand da ein PC und der musste dann bedient werden.
Wie hat sich das weiterentwickelt?
Ja,
du arbeitest ja heute, glaube ich, nicht mehr mit Overhead-Folien.
Den habe ich auch damals kaum. Natürlich konnten dann zum Glück irgendwann mit dem Rechner natürlich geplottert werden. Oder ich weiß nicht, wie man das, ja genau, die wurden geplottert. Und da gab es aber auch Druckereien dafür. Also das ist wirklich eine ganz alte Geschichte. Da gibt es natürlich jetzt Generationen über Generationen an Rechnern. Zunächst mal haben sich die Rechnerkapazitäten vergrößert, damit auch die, dann kam irgendwann Excel und so weiter und dann ging das erstmal mit Excel eine ganze Zeit lang weiter. Und um auf das heute zu kommen, da landen wir ja dann ganz schnell, wenn wir dann in die Analyse schauen, bei den besagten Tools, die du vorhin erwähnt hast. Ne? Das ist ja das ist ja explodiert tatsächlich über die Jahre. Ich kenne diese Scott Brinker, diese Martech-Zählungen, also das betrifft ja nicht nur Analytics-Software, sondern generell die Software, die in Marketingabteilungen oder im Marketingzusammenhang eingesetzt werden, um irgendwas zu automatisieren, irgendwas zu verbessern, irgendwie eine tolle Sicht herzustellen. Und das führt aber auch zu einer größeren Verwirrung. Das kann ich dir sagen, weil ich arbeite ja jetzt auch seit Jahren, seit 2005 selbstständig, habe seitdem mit rund 50 Klienten in verschiedensten Branchen gearbeitet, teilweise bis zu 4 Jahre lang. Also ich habe die Klienten dann sehr lange begleitet. Bis heute mache ich das und stehe halt hinter den Teams und unterstütze sie. Und deshalb werde ich oft da reingeholt, um wieder echte Insights rauszuholen, um das zu vereinfachen, um eben, man kann sagen, eine Story daraus zu holen, die dazu dient, eben Entscheidungen, die in der Zukunft liegen, valide abzuleiten oder zu treffen. Das ist eigentlich so im Kern das, was ich mache. Und weil diese ganzen Tools und alle Möglichkeiten, weil es sind ja nicht nur die Tools, sondern auch diese ganzen Dashboards in den Firmen. Jeder individuell, dieser Self-Service führt ja auch dazu, dass dann sollen Grafiken gemalt werden, Linien, Grafiken, ob die dann nun immer so sinnvoll sind, aussagekräftig ist egal. Man zeigt, was man da hat an Daten, ohne an Stories zu denken. Eher, das dient dann oft dazu, zu beweisen, dass man das kann und nicht dazu, Entscheidungen zu treffen. Ne? Ist wirklich eine Herausforderung.
Wenn du in eine Firma gehst, was guckst du dir an?
Ja, ich bin ja im digitalen Geschäft unterwegs. Das heißt, ich unterstütze ja meine Klienten dabei, das Geschäft zu verbessern. Das heißt nicht immer nur Wachstum, sondern heißt auch manchmal effizientere Mitteleinsätze, also Budgeteinsätze, die Leute, die diese Fachexperten, Expertinnen, die da sitzen und zum Beispiel bestimmte Online-Kanäle bedienen, mit Insights zu unterstützen. Das heißt, ich habe eine unterstützende Funktion. Davor war ich lange als Interimsmanager, das heißt als Head of solcher Teams, interimistisch dann in den Unternehmen, teilweise sehr lange, und habe die dann geführt. Und deshalb aus dieser Perspektive betreibe ich heute auch mein Online-Business-Analyse-Thema beziehungsweise diesen Support, den ich biete, der kommt aus einer Führungsperspektive. Und die ist ja, da muss man ja schnell sehen, so was läuft wie und wo, was funktioniert, wie hängt denn was zusammen. Und da kann man jetzt nicht stundenlang da sitzen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt hier 35 Dashboards an und du sagst mir, welcher KPI jetzt da gerade zufällig dir gut gefällt, sondern da muss man ja schnell auf den Punkt kommen und eindrücklich auf den Punkt kommen, aber trotzdem fundiert und datenfundiert. Und das ist so der Hintergrund, aus dem ich komme. Und da habe ich dann erstaunlicherweise mit ganz einfachen Mitteln, gehe ich heute dann an die Firmen und wenn mich jemand ruft, würde ich sagen, okay, zeig mir als allererstes mal dein Website-Analytics-Tool. Punkt. Da gibt's genug Daten, aus denen ich mir erstmal so ganz schnell, ne, also wirklich, das geht ruckzuck, das dauert nicht Tage, ruckzuck die ersten Daten ziehen und die gucke ich mir dann an. In einer bestimmten Art und Weise, da gibt es ein bestimmtes System, mit dem ich das mache, also nicht technisches System, sondern ein Vorgehenssystem, und schaue mir die Daten an und kann die Leute ganz schnell, die damit zu tun haben, die was wissen wollen oder die was sehen wollen, ganz schnell mit denen zusammen auch die Datenlage klären und dann ganz schnell in eine Diskussionsrunde kommen.
Vielleicht können wir das ein bisschen konkreter machen. Sagen wir mal, du kommst zu uns ins Unternehmen, wir zeigen dir unsere Website-Daten, unsere Analytics-Daten, damit man sich's vorstellen kann, und du siehst eine bestimmte Entwicklung der Verweildauer zum Beispiel, dass wir es mal jetzt mal ganz handfest machen. Und womit verknüpfst du das und welchen Erkenntnisgewinn haben wir dann?
Ja, also Verweildauer gucke ich mir nie an. Interessiert mich erstmal so in allererster Linie nie, sondern mich interessiert erstmal, wie viele Besucher sind auf der Seite, was wurde geklickt und wohin wurde geklickt, also diese Klassiker, und gegebenenfalls, wenn es ein Shop ist, was wurde gekauft oder wie viele Leads wurden eingegeben. Manchmal sind ja Seiten, gerade im B2B, eher Lead-Generier-Seiten, und guck mir dann auf dieser Ebene dann tatsächlich erst mit maximal 3-4 KPIs, und zwar die essentiellen, nach denen sich dann natürlich alles ausrichtet, erstmal auf dieser Ebene die Daten an, und das auf einer Zeitreihe. Das heißt, ich nehme mir so viele Daten pro Tag zurück, wie es geht. Vielleicht ein Jahr, ne? Oder manchmal gibt es ja nur 6 Monate Daten, manchmal gibt es 2 Jahre Daten. Ich nehme mir die pro Tag. Und dann lege ich mir jeden KPI zum Beispiel auf eine Heatmap. Das heißt, ich sehe sofort, wo geht's rauf, wo geht's runter. Da sieht man ja ganz schnell über eine Heatmap, sieht man ja, das machen ja die Trader machen das. In der Genforschung wird's gemacht. Also das sind so Anleihen daraus. Und damit kann man natürlich sehr viele Daten sehr schnell auch visuell erfassen. Und das ist der Riesenvorteil. Also ich habe da keine Berechnungsmodelle, sondern ich gucke mir einfach die absoluten Werte an auf einer Zeitreihe und die farbkodiert in entweder grün, gelb, rot oder in anderen Farbkombinationen, um Seheinschränkungen zu umgehen. Das gibt es auch. Na, dass man auf jeden Fall sehen kann, so wo sind gute, also grüne Werte, und wo sind schlechte Werte, rote Werte. Und dann geht es natürlich darum, Zusammenhänge zu erkennen. Da nehme ich nämlich diese 3 KPIs untereinander und dann sehe ich ja Zusammenhänge. Dann sehe ich zum Beispiel an einem Tag, grüner Tag Besucher, aber roter Tag Leads, oder grüner Tag Besucher, grüner Tag Leads. So, und dann wird's ja interessant. Und dann sind wir schon, wir beide, ne, ich habe deine Webseite genauso einmal so aufgelegt, die Daten einmal so aufgelegt, dann sind genau solche Logiken oder Unlogiken, ich sag mal Signifikanzen, dann ganz wichtig, um das eigene Geschäft zu verstehen. Ne? Denn es muss ja irgendwie, dann kommt man ja ins Gespräch und lernt ganz viel über sein eigenes Online-Geschäft. Ne? Alleine diese beiden Beispiele, die ich dir gerade genannt habe, sind ja schon, da fängt man ja sofort an zu überlegen, ja, warum waren denn da so viele Besucher? Wir haben uns doch davon so viel erhofft. Und dann fängt man an, so ein Reverse-Engineering zu betreiben. Das heißt, man guckt, wieso waren da so viele Besucher an dem Tag? Und dann ist man außerhalb der Webseite.
Ja, ganz klar, weil wir an dem Tag haben einen Live-Workshop gemacht und dadurch sind dann die Leute auf die Webseite gekommen.
Richtig. Genau, und schon haben wir jetzt auch...
Gestatte mir als Laien eine Nachfrage, weil das, was du gerade schilderst, nämlich nach Zahlen gucken und gucken, ob die mit anderen Bereichen übereinstimmen oder ob es da bisher nicht erklärte Lücken gibt, machen das nicht die Menschen, mit denen du arbeitest, sowieso schon von sich aus? Was ist jetzt deine Spezialität dabei? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ja. Das ist erstaunlich, genau. Und das wird eben in den Unternehmen tatsächlich nicht so einfach gemacht. Da traut sich keiner so einfach auf diese Daten zu gucken, weil du hast ja da eben diese besagten Tools im Einsatz. Du hast ganze Dashboard-Landschaften im Einsatz. Du hast Google Analytics. Wenn du dir zum Beispiel mal Google Analytics, diese Standard-Dashboards anguckst, da wird natürlich sehr intensiv drauf geguckt. Aber die sind aber auch extrem verwirrend. Du findest diese einfachen Zusammenhänge nicht. Und dieses Einfache, das fehlt oft in den Teams. Wir haben da tatsächlich eine sehr, sehr verkopfte Landschaft, ein Hang zur Komplexität. Ne? Da wird auch versucht, die Wahrheit herauszufiltern. Und ich habe auch mit Data Scientisten zusammengearbeitet. Ja, da kommt dann nochmal die liebende Acht ins Spiel und dann werden damit irgendwelche Dinge erklärt. Und dann bist du ja spätestens in der ersten Vorstandsrunde, in der ersten Führungskräfterunde raus. Wenn es zu komplizierte Modelle sind, die da geschildert werden, die Wahrscheinlichkeiten ausweisen, die irgendwie irgendwelche komplexe Formeln zugrunde legen, irgendwelche Blackbox-Berechnungsmodelle, die da drunter liegen, die gibt es ja alles eben in diesen Tools, die irgendwelche Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das ist eine Riesenverwirrung. Und letztendlich bin ich wahrscheinlich der sich dann traut, das Ganze so simpel zu machen, aber so eingängig, dass damit aber auch über Jahre in den Firmen gearbeitet wird tatsächlich. Auch in großen Konzernen übrigens, die mit 40, 50 BI-Spezialisten extra für Online-Teams da sitzen, aber trotzdem nicht so richtig zu Ergebnissen kommen, weil in den BI-Abteilungen dann oft Domänenwissen fehlt. Also das ganze spezielle Fachwissen.
Dann bist du ja Übersetzer. Das ist ja ein Übersetzerberuf, der die Daten nimmt, sie übersetzt in einen Zusammenhang. Das meinst du ja mit Story. Und das wird ja auch dann den Teams, also denjenigen, die daran arbeiten, diese Ergebnisse zu erzielen, auch eine unglaubliche Sicherheit bringen, weil sie dann ja sehen, dass ihr Tun auch Sinn macht und Ergebnisse bringt, oder?
Ja. Ja, aber ich habe schon tatsächlich sehr erstaunliche Diskussionen haben, weil es ist auch das, was ich da betreibe, ist ja auch eine Demokratisierung der Daten. Denn ich mache die zugänglicher. Ne? Ist keine Geheimwissenschaft einer Analystin, die mir was präsentiert und dann die quasi auch das Ergebnis schon mit präsentiert. Das ja oft findet dann tatsächlich aus den Analytics-Bereichen Übergriff statt, nämlich eine Bewertung von Kanälen nur auf irgendeiner Datenbasis. Und das geht halt natürlich nicht. Ich brauche ja auch die Fachexpertise aus den Kanälen. Also wie werden Kanäle betrieben? Was sind Treiber für bestimmte Online-Kanäle oder On-Site? Ne? Was wurde da gemacht? Das hat man meistens in den Daten nicht stehen. Es fehlt oft der Kontext. Es wird aber trotzdem ohne Kontext oft bewertet. Und das ist eine Herausforderung für die Teams. Deshalb sorge ich dafür, dass die Daten ich sag mal niederschwellig, ohne dass jetzt, das soll jetzt nicht bedeuten, die Daten sind nichts wert, sondern einfach niederschwellig zu zeigen, damit wir alle darüber diskutieren können.
Burkhard, gib uns noch mal ein Beispiel. Du musst ja keine Namen nennen, aber wahrscheinlich wirst du dich erinnern. Du gehst da in das Meeting rein und sagst, Kinders, schaut mal, was ich gefunden habe. Was passiert da?
Ja, was passiert da genau? Also ich kann mich gut daran erinnern, ein größter Kunde im Bereich FMCG, ne, also die haben tatsächlich Ware über Edeka, Rewe und so weiter verkauft. Die haben aber auch online einige Dinge betrieben und haben mir dann auch die Online-Daten zur Verfügung gestellt, in besagtem Sinne. Die habe ich dann halt angeordnet, genau so, in eine Heatmap gebaut. Ganz simpel, Besucher erstmal, damit haben wir erstmal begonnen. Und dann vielleicht noch 2, 3 andere KPIs genau untereinander. Und dann konnten wir sehen, dass an einem speziellen Tag plötzlich alles rot war. Wir haben ein ziemlich buntes Muster. Das ist eigentlich die Regel. Da geht es mal rauf, mal runter. Aber an einem Tag konnten wir sehen, okay, das ist rot. Eindeutig. Und das war so irgendwie 1,5 Tage lang, irgendwie ging es dann von rot so langsam wieder runter und dann fingen alle an zu grübeln. Und in der Runde war auch, weil es ja um irgendwie Datentechnik ging und um Martech, also diese Analytic-Tools und so, da war jemand, der hat sich da vorher damit beschäftigt, der kam aus der IT und der saß ganz still dabei und bräuchte dann den Analysen der Marketing-Spezialistin, die dann irgendwie versucht haben zu erklären, warum es da an dem Tag oder an den Tagen so schlecht war. Und dann haben wir geguckt, ach, wie war das Wetter? So typische Diskussion, ja. Ach nee, da wurde, glaube ich, die Kampagne umgestellt. Ach nee, dann doch nicht. Und ach nee, das war das Wetter. Ach nee, doch nicht. Alles wurde diskutiert. Und plötzlich meldete sich der ITler und sagte, oh, warte mal. Ich glaube, da hatten wir Serverausfall. Kann man das so sehen? Hat das solche Auswirkungen? War mir gar nicht bewusst. Das heißt, der hat da nie drüber geredet. Ja. Der dachte, ach, hier fällt mal, weil natürlich bei FMCG, da geht es natürlich um Verkauf über die Regale und nicht primär übers Online-Geschäft. Das heißt, online ist da nur ein kleiner Anteil und wenn dann mal ein Server ausfällt, ist das jetzt nicht so ein Drama wie in einem einem Online-Pure-Player, wo alles davon abhängt, dass die Rechner laufen. Mhm. Und das war so ein wirklich, wo ich gedacht habe, okay, jeder hat da eine Meinung, muss auch mit drauf gucken, denn jeder hat dann aber auch ein Insight, was die anderen eben nicht haben. Und das meine ich mit Demokratisierung der Daten.
Das Beispiel hat mir schon mal gut gefallen, aber da ist jetzt, wir haben einen Fehler im System nachträglich entdeckt. Okay, umgekehrt, wir haben ja gesagt, du leitest Geschichten aus deiner Analyse ab. Wo ist denn, wo hast du ein Beispiel, wo du sagst, guck mal, ihr habt diese und jene Zusammenhänge noch nicht gesehen, ihr könnt da Folgendes tun. Also ein Serverausfall kann vorkommen, aber ja. Wo hast du Unternehmen geholfen, eine neue Geschichte zu entwickeln?
Ja, neue Geschichten nicht. Ich nehme einfach die Geschichten, die da sind und lese aus der Heatmap oder aus anderen einfachen Datenbetrachtungen halt und das ist ein anderer guter Punkt. Auch das bedeutet Demokratisierung der Daten. Ich habe ja große wie kleine Traffic-Treiber zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel konkret Suchmaschinenmarketing über Google, ist meistens ein großer Traffic-Treiber. Und E-Mail zum Beispiel ein ganz kleiner Traffic-Treiber. So, wenn du die über ein klassisches Liniendiagramm, ich werde mal ganz praktisch, legst, so wie das oft passiert auf den Dashboards, dann wird diese Suchmaschinenmarketing-Besucher werden ganz oben bestimmen die Skala und haben eine sehr hohe Werte. Und E-Mail liegt flach unten am Boden, läuft auf der gleichen Skala, weil wir ja alle Kanäle auf der gleichen Skala laufen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass Geschäft oft verhindert wird. So, tue ich das mit meiner simplen Heatmap, sehe ich ja auf der Linie E-Mail zum Beispiel, kann ich zum Beispiel sehen, dass im Suchmaschinenmarketing das eher so ab und zu mal grün ist, dann aber so gelb, weil das nur auf Suchmaschinenmarketing referenziert und nicht auf alle Kanäle. Mhm. Das heißt, ich gucke mir nur die Heatmap an auf der Linie Suchmaschinenmarketing und ich gucke mir die an nur auf der Linie E-Mail-Marketing. Das heißt, wenn du unten E-Mail siehst, kann das sein, dass obwohl die Linie platt unten am Boden liegt, das in der Heatmap so aussieht, dass du zunächst mit Rot gestartet bist und dann nach und nach immer dann über Gelb und auf einmal eine dunkelgrünen Bereich hast über verschiedene Versender. E-Mail hat ja eine andere Funktion, ist ja nicht always on, sondern wird ja ab und zu verschickt, aber trotzdem wird es immer grüner und grüner und grüner und wächst.
Und grün bedeutet, die Daten werden immer besser, so wie rot heißt, die Daten sind schlechter im Vergleich zu dem, was wir bisher gemessen haben. Und wenn sich was Richtung grün entwickelt, dann kann man sagen, da ist eine Entwicklung drin. Willst du das sagen?
Exakt. Das grün heißt für mich, ist für mich die Metapher dann für, es muss nicht mal grün sein, hatte ich vorhin schon gesagt, aber grün ist so, ne, go, besser, gut. Perfekte Leistung. Also es kann tatsächlich, deshalb ist das ein ganz guter Hinweis nochmal. Rot bedeutet ja nicht immer schlecht, wenn man Daten analysiert mit einer Heatmap. Von daher ist das ein guter Hinweis nochmal. Also grün bedeutet positiver Verlauf. Und dann aber auch kann es sein, das E-Mail ist da ganz typisch, nenne ich nicht umsonst so, das sehe ich fast überall. Überall völlig unterbewertet, ne, aber ein Wachstumskanal, der natürlich etwas teurer zu betreiben ist. Man braucht bestimmte Tools, man braucht Fachkenntnisse, um das zu betreiben. Deshalb und bringt aus Führungskräftesicht nicht so viel. Ne, ist halt so. Und dann gucken wir alle auf Suchmaschinenmarketing, weil da sind die großen Hebel und so, dann haben wir die 20-80-Regel, ne, Pareto und ich weiß nicht was. Und dann wird da oben alles richtig schön gesteuert. Da reden wir am liebsten drüber und dann reden wir nochmal mit Google drüber und alles Mögliche. Aber auf E-Mail, da wird immer geklopft, hat viel zu viel Aufwand, kommt nicht so viel rum. Aber wonach suchen wir denn? Wir sind ja wie Trader, wie Online-Trader und da suchen wir ja die Perlen. Und wir suchen ja die Möglichkeiten zu wachsen. Und man kann nur über diese kleinen Kanäle, ich nenne es mal die kleinen nicht negativ bewertet, sondern im Sinne von, bringt im Moment noch nicht so viel. Aber wie viel würden wir denn geben auf eine Aktie, die irgendwie jeden Monat um 10% wächst? Na, also da würden wir ja sehr, sehr viel drauf, da würden wir sagen, ja, da schmeißen wir jetzt unser Geld drauf. Da auf diese Aktie setze ich, während diese großen Blockbuster-Aktien, ne, also die ganz großen, dann natürlich, da kann man sich teuer einkaufen, da muss man viel auch Budget investieren, das wird ja auch gemacht, das sind so die Hauptfelder. Aber Wachstum entsteht aus meiner Sicht, Online-Wachstum, nur in den kleinen und mittleren Feldern und die werden permanent werden halt nicht richtig bewertet oder beziehungsweise negativ bewertet, weil das immer sehr aufwendig ist da und man muss investieren und das ist dann immer ein bisschen lästiger zu erklären und durchzubringen in Investmentrunden. Und genau deshalb, da lenke ich dann mit einer demokratischen Datensicht, mit dieser Heatmap, ganz einfach den Blick drauf. Und da kriegt man dann in super interessante Stories.
Heißt, wenn du die Daten untersuchst, jetzt wird es ja konkreter, was das Team davon hat, die Marketingabteilung und das ganze Unternehmen, also diese Zusammenhänge herauszufinden, wo du hast eben gesagt, wo die Perlen sind oder wir haben gesagt, wo die Schätze liegen, dass man nicht auf die, ich sag jetzt mal, beeindruckend großen Zahlen geht, die augenscheinlich immer attraktiver sind, sondern dahin, wo man einen höheren Return on Invest hat oder ein ROAS oder was auch immer dabei rauskommt. Aber man will ja letztendlich konvertieren und Kunden gewinnen und nicht, sorry für das Beispiel Verweildauer, aber das habe ich natürlich extra gewählt, weil wenn die Verweildauer steigt, dann findet man es erstmal toll als Webseiteninhaber, aber es bringt ja eigentlich gar keinen Kunden. Deswegen war ich froh, dass du gesagt hast, guckst du dir gar nicht an. Also dahin geht's ja zu gucken, welches Investment bringt mir mehr Kunden.
Ja, das also in der kommerziellen Sicht. Es gibt natürlich im Online-Geschäft noch eine andere Sicht, nämlich die Webseite an sich, ne, wie ist die strukturiert, arbeitet die gut? Und da muss ich das ein bisschen korrigieren. Natürlich, da spielt dann irgendwann eine Verweildauer auch eine Rolle. Doch das, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe, diese 2-3 KPIs, also im Idealfall hat man ja eine Metrik, nach der ein ganz das Online-Geschäft bemessen wird. Das sind dann Umsatz oder Bestellungen oder Neukunden. Das sind so die Klassiker. Die stehen ganz oben. Darauf richtet sich ja alles aus. So, und ich gehe in dem Analyseprozess eben erstmal dahin, wo es schmerzt, nämlich dahin, wo dieser Umsatz fließt, über welche Kanäle. Das ist so das allererste. Und das ist nämlich der zweite Part. Ich bleibe nicht auf dieser Ebene, sondern dann wenn wir das diskutieren im Performance-Team, im Online-Sales-Team oder im Führungskräfte-Team, stellen wir Fragen. Denn wenn manchmal irgendwie so 3 Tage aus dem Nichts ein Rot kommt, ich bleib mal bei ganz einfachen Beispielen, es gibt natürlich unendlich viele komplexere, aber ich bleib mal ganz einfach, plakativ, wir haben 3 Tage am Stück aus dem Nichts über ein Wochenende, das sonst immer grün ist, auf einmal 3 Tage rot. So, dann stellt sich die Frage, so, was ist denn da passiert? So, und dann geht man dem nach. Und dann spielen alle anderen Daten, die es gibt, eine Rolle. Aber erst dann, wenn eine Signifikanz auftritt und nicht per se über jeden Tag, für jede Minute ist das nicht relevant, sondern dann relevant, wenn ich auf den Top-Level-KPIs sehe, okay, da hat's irgendwo gehakt. Und das könnte was sein. Und das ist ja dann die spannende Reise. Was sein, wovon wir lernen können. Na, ich hatte das Beispiel mit der IT. Das war natürlich irgendwie eine Geschichte, die war besonders. Aber es gibt natürlich auch andere. Da wurde die Kampagne nicht rechtzeitig umgestellt, zum Beispiel. Oder der Gutschein funktionierte nicht. Oder die Landingpage wurde irrtümlicherweise umgestellt. Na, alles Mögliche kann da passieren. Und das sensibilisiert dann jeden und jeder Einzelne im Team eben für solche Themen. Jeder merkt, okay, egal wo ich drehe, es geht hier tatsächlich um jeden Knopf. Es ist ja ein Riesensystem, so ein Online-System. Und darum geht es halt, solche Punkte herauszufinden, darüber zu sprechen und nicht, und das darauf weise ich auch hin, das ist eine psychologische Komponente im Team, nicht zu bewerten, sondern als Ergebnis einer Tätigkeit, einer Aktion, einer Maßnahme oder so zu sehen, zu sagen, dann gemeinsam zu sagen, okay, da müssen wir dann nächstes Mal drauf achten. Das ist fast wie bei einer Fußballmannschaft, da geht's auch um Kleinigkeiten, wer hat welche Stärken, wo wurde irgendwie ein kleiner Fehler gemacht, und da wird ja auch mit Heatmaps gearbeitet. Da wird ja auch gesehen, so, welche Spieler bewegen sich in welchen Räumen, und genau so funktioniert das im Online-Geschäft auch. Das sind komplexe Gefüge, und ich warne immer davor, wenn dann 3 Tage die Daten runtergehen, das ist der Klassiker, den ich oft erlebt habe, dann wurde auf Kanalmanager oder Managerin dann geklopft und dann, was hast du da gemacht? Ne? Immer so die Schuldfrage gestellt, und die von davon will ich wirklich ablassen und ganz nüchtern mit dem Team auf die Daten gucken, und dann kriegst du auch insgesamt im Team eine bessere Datenkompetenz hin.
Ich nehme an, es hat mal die Situation gegeben, in der selbst Burkhard Gaspar überrascht wurde von einem Datenzusammenhang. Kannst du dich daran erinnern, wo du sagst, das hätte ich nie für möglich gehalten?
Ja, natürlich. Ich war mal in einem Unternehmen, ich würde nicht sagen Startup, grown up würde ich sagen, schon mit einer großen Aufmerksamkeit in dem Moment, weil es eine Sensationsangebot war für deutsche Unternehmen in einem Bereich, der schon ausgereift war. Eigentlich so besetzt war, dass da eigentlich Startups überhaupt gar nichts zu suchen haben. Das war universitätsnah, und das ging tatsächlich durch die deutschen Medien. Aber damit hatte ich im Moment dann gar nichts zu tun, sondern es war der Klassiker. Ich war in der IT-Abteilung. Ich war dann da und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie sehen, dass wir auch ein Online-Angebot schaffen, und guck dir das alles mal an. Hatten noch gar nicht so eine richtige, gar keinen richtigen Blick. Es war zwar irgendwie ein digitales Unternehmen, aber nicht digital im Sinne vom Digital-Marketing oder irgendwie, wie stellen wir das auf, wie kann man einen Shop ansetzen, sondern da war noch gar nichts, außer eine Webseite, die jeden Tag täglich 500 Besucher hatte, konstant. So, und ich habe mir die Analytics Software, da waren die Leute schon mal erstmal begeistert, dass überhaupt jemand da war. Das mich gefragt, auch okay, du kennst dich damit aus, super, ja, hier die Zugänge und guck doch mal, was du da siehst. Und dann habe ich nur eine einzige Zahl, weil die war nur relevant. Wie viele Besucher waren in den letzten oder seit Beginn der Analytics-Software, so ich glaube, das waren so 1,5 Jahre. Wie viele Besucher waren auf der Website pro Tag, habe ich mir einfach angeguckt. So, und dann kam ein Tag, da brauche ich noch niemals ein Heatmap, da war dann ein Tag, da ging die Säule so nach oben, das hat gar keiner bemerkt. Das war irgendwie von 500 auf in den Tausenderbereich. Das kann man sich ja vorstellen, wie grün das war. Und dieses Grün hat dann alles andere bestimmt, da war alles andere dann rot. Und genau dann bin ich mit diesem in Anführungszeichen Forschungsergebnis bin ich dann durch die Firma gelaufen und habe gefragt, kannst du dich erinnern, was an diesem Montag oder Dienstag, ich weiß nicht mehr, was das war, was da war, ne? Und dann guckt man ja, und das ist ein nächstes Learning für Online-Abteilungen oder für Digital-Abteilungen, je nachdem, wie die sich nennen, die gucken immer nur nach Gründen innerhalb ihres Universums, nie außerhalb. Das ist ganz oft so. Da werden nicht Effekte, die außen stattfinden, vielleicht noch Wetter. Dann kriege ich ja die Wetterdaten online, das kriege ich alles noch so hin. Aber weitere Events in der Firma werden kaum berücksichtigt. Also gerade da, das ist erstaunlich. Da wird immer so in den eigenen, ja, was haben wir da gemacht, Kampagnen und so weiter, eine Umstellung, Convergent. Ich weiß, das sind diese Diskussionen. Und in dem Fall musste ich halt etwas forschen. Und mit diesem einen Ergebnis, weil es war nicht nur so, dass der Traffic dann an einem Tag hochging, sondern die ganze Woche irgendwie 20-30% über dem normalen Durchschnitt lag. Das heißt, es war ein enormer Hebel, um Traffic auf die Seite zu bekommen. So, und dann bin ich irgendwann, ich kürze die Geschichte ab, das war tatsächlich 2-3 Tage in Recherche in einer relativ kleinen Firma, stellte sich heraus, dass an diesem Tag der Chef dieser Firma bei Lanz sagt, der saß bei Markus Lanz in einer Diskussionsrunde, weil er so ein Innovationsthema hatte und saß dann da und hatte gar keiner, dann da guckt dann keiner auf eine Webseite. Das heißt, es wurde enorm nach, also dieser Drive to Web aus TV, der ist oft enorm, der ist wirklich, der hat immer noch einen sehr, sehr großen Hebel. Also teilweise größer als oder oft größer noch als Influencer-Geschichten, die ich ja auch gut kenne. Na, also der Drive aus Influencer auf die Webseite ist dagegen sehr begrenzt versus du hast irgendwie PR-Auftritte in TV. Das ist wirklich noch kein Vergleich, okay. Da macht man sich gar kein Bild.
Da musst du dich ja nicht wundern, wenn die Zahl deiner Besucher in den nächsten Tagen, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, in die Höhe geht. Ich mache dir da mal eine Heatmap.
Ja, die brauchst du in dem Fall nicht machen. Ich glaube, das ist wirklich dann überschaubar. Was aber dann daraus resultiert, und das ist ja das Besondere, also die Kunst besteht ja nicht darin, die Zahlen zu nehmen, in eine Heatmap zu werfen und dann gucken wir da alle mal drauf. Das ist ja nur der Beginn der Geschichte, sondern daraus Systeme zu entwickeln. Denn in dem Fall ging es dann so weiter, dass wir mit der Presseabteilung ab sofort sämtliche Presseauftritte, ob Printmedien, TV-Medien oder sonstige Medien, bewertet haben. Denn wir wollen ja in die Prognose gehen. Das heißt, wir wollen ja wissen, ja. So wann kommt welcher Traffic. Weil in Konsequenz, das hat die Forschung dann auch in dem Fall ergeben, war die Inbound-Telefonleitung, die dann genutzt wurde auch von den Website-Besuchern, die haben angerufen und das Aufkommen war so hoch, dass das nicht bewältigt werden konnte, weil im Callcenter gerade 3 Leute Urlaub hatten. So, das heißt, wir mussten diesen Connect herstellen und da haben wir ein einfaches Score-System für die Presse, mit der Presse entwickelt, um zu sagen, okay, demnächst ist ein Beitrag in der FAZ, demnächst ist ein Auftritt in einer der nächsten Talkrunde so und so. Und dann haben wir die bewertet auf einer Traffic-Skala. Wir haben geguckt, wie war das bisher? Print eher so Medium-Traffic, TV-Hoch-Traffic. Und dann von 1 bis 10 haben wir die kommenden Print- und TV, also die Medienauftritte bewertet. und danach dann ausgerichtet, wie viele Leute im Callcenter oder im Inbound-Center zu sitzen haben und wann Urlaubssperren sind tatsächlich. So weit sind wir gegangen. Oder wo mehr Ressourcen gebraucht werden. Das heißt, da sind richtig Arbeitsplätze entstanden durch diese Kleinigkeit. Also man darf das, ne, das ist dann echt ein Wahnsinn, was man dann mit so einer Kleinigkeit, und dafür muss man einen einfachen Datenblick haben, weil die Komplexität, die kommt natürlich nachher, aber die ist dann immer gut begründet und nicht so, ja, eigentlich müssten wir mehr Leute haben, sondern ich kann diese Geschichte dann immer aus so einem Peak, den es da gibt, der ganz lustig ist, dann sofort, und darum geht es dann immer, was bedeutet das für die nahe Zukunft? Was machen wir mit dieser Information, mit diesem Lernen für die Zukunft? Das ist mir extrem wichtig und ich glaube, da biete ich immer genügend Erfahrung und Fantasie, was dann alles so passiert. Und das sehen halt viele eben nicht. Das ist der Mehrwert, den es dann neben einer Heatmap dann hat, wenn man mit mir zusammenarbeitet.
Michael, da könntest du jetzt eigentlich ganz gut einsteigen mit dem Vorsorge-Nachsorge-Thema.
Ich verstehe, du bist nicht nur Übersetzer, sondern du bist auch Stratege. Also was machen wir für die Zukunft besser? Im Prinzip ist es ja Nachsorge, weil wir haben etwas noch nicht gut gemacht und können es jetzt dank deiner Unterstützung besser machen. Was ich jetzt noch gerade überlege, für viele Firmen, Unternehmen ist es ja interessant zu wissen, was gibt's denn möglicherweise für Trends in Zukunft? Wo stellt irgendeine Plattform Algorithmus um? Dass ich das nicht erst merke aus der Auswertung von vergangenen Daten, sondern dass ich durch eine bestimmtes Frühwarnsystem gucke, was kann ich denn heute schon tun, um möglichst überall grün zu sein?
Überall grün ist eine Illusion, wird es nicht geben. Kann ich den Zahn nicht, kann ich den ziehen?
Das war jetzt.
Nee, ich habe das verstanden. Ja. Den Knopf, den möchte ich auch noch. Den gibt es aber doch, gibt es. Hatte ich tatsächlich manchmal bei Influencer-Einsätzen, hast es tatsächlich. Die haben Auswirkungen auf die Besucher über die meisten anderen Kanäle außer E-Mail. Die klammer ich mal aus. Aber ansonsten geht die Reichweite oft dann in anderen Kanälen hoch. Und da hat man dann eine Kundin von mir dann genannt, sogenannte grüne Tage. Die kriegst du dann punktuell hin. Das ist aber so, ne? Das sind mal so ein paar Tage und dann ist das auch schon wieder verflogen und da muss man leider weiterarbeiten und wieder gucken, weil die Regeln, die stellen sich tatsächlich um. Und da sind wir bei dem Punkt, den du meinst, ja, was kommt denn da auf uns zu? So, und das ist die nächste Herausforderung. Ich arbeite ja in der Gegenwart mit den Unternehmen, ne? Bin nicht da visionär unterwegs, was muss man denn da alles tun, wie muss man sich denn darauf vorbereiten, sondern wir müssen jetzt die Ziele erreichen. Jetzt muss mehr Umsatz kommen, weil die Unternehmen natürlich unter Druck stehen. Darauf bin ich trainiert. Ich bin kein Visionär, der dir sagt, das und das musst du jetzt machen und dann bist du super aufgestellt. Ich gucke mir nüchtern tatsächlich Zahlen an und da sind wir ganz schnell natürlich, es liegt ja da, der Ball liegt da auf dem Elfmeterpunkt bei dem Thema KI. Wie geht man denn damit um? Da wird ja schon eine ganze Menge gemacht. Aber je mehr du damit machst, desto mehr Output kriegst du aus dieser KI und dann ist gerade das, was Daten anbelangt, nochmal eine exponentielle Verwirrung da. Ohne jetzt, ne, also da sind wir dann weg von den Dashboards vielleicht, dann kriegen wir konkrete generierte Antworten, dann kriegen wir nochmal einen Prompt-Tipp, dann machen wir nochmal hier und dann kriegen wir nochmal episch lange Chat-Botschaften oder tatsächlich haben Agenten im Einsatz. Ich sehe da tatsächlich eine große Verwirrung und die Herausforderung ist für die Unternehmen aus meiner Sicht, den Fokus da zu halten und nicht sich zu verlieren da drin. Also schrittweise natürlich damit zu experimentieren, aber an konkreten Dingen, auf die sich zu fokussieren, ist ja für jedes Unternehmen tatsächlich anders. Auch die Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI, die sind überall anders. Da gibt's Datenschutz, da gibt's nur Co-Pilot im Einsatz, da gibt's Leute in den Unternehmen, die dann privat GPT nutzen, die kostenlose Version, die dann da Unternehmensdaten reinstellen. Und also das ist ja der politische Rahmen, in dem man sich bewegt. Und das ist natürlich ziemlich starr und so ein bisschen entkoppelt von der Mediendiskussion über KI, was da alles so geht. Und man hört von Unternehmen, die jetzt auf einmal 30 Leute, 50 oder 100 entlassen, weil sie auf KI umstellen. Dann entsteht so ein so ein Unternehmens-FOMO, ne? Also die Furcht, da irgendwas zu verpassen, wenn man das jetzt nicht macht. Und eigentlich sind die Marketingabteilung ja eh über. Also ich habe ganz bewusst jetzt mal so ein bisschen so ein paar Schlagzeilen hier reingeworfen, denn das ist ja die Lage, die mentale Lage. Und da hilft tatsächlich nur eins: Fokus. Erstmal weitermachen. So, ne? Also jetzt nicht verharren in der Vergangenheit, sondern einfach gucken, wo kann man das, und das empfehle ich auch, zu demokratisieren, gemeinsam zu machen. Nicht nur, dass eine Führungskraft KI einsetzt oder nicht nur, dass ein Kanal KI einsetzt, sondern dass man tatsächlich in Kollaboration entwickelt, Ideen entwickelt, wo macht das denn wirklich Sinn und was sind die nächsten Schritte, und da wirklich in Ruhe, aber stetig dann in diese Sachen dann zu investieren und weiterzugehen. Denn der Einsatz von KI, der kostet ja auch. Das darf man auch nicht, es findet auch nirgendwo statt, diese Diskussion. Ich habe das ja selbst gemacht mit meinem Heatmap-Beispiel. Ich habe die komplett KI-isiert. Ne? Ich möchte nicht sagen, ist ja alles digital vorher schon gewesen. Ich habe es mir noch vereinfacht. Ich habe mir so ein riesen Tool gebaut mit KI. Aber ich habe mich nur darauf fokussiert. Und wenn man dann scheut, zu Beginn die Credits zu kaufen, na, also diese Umsetzungscoins, die man da braucht, damit die Maschine da komplexere Aufgaben erledigt. Wenn man dann anfängt zu sagen, oh, das kostet aber 500 Euro und da, nee, das wird lieber sein, da gehen wir nur auf die Pro-Version, dann warten wir bis nächsten Monat, bis das Konto wieder voll ist. Wenn man so da rangeht, hat man dann verloren. Wenn, dann muss man konsequent da rein. Das heißt einerseits Fokus, andererseits wirklich Fokus auf bestimmte Themen, wo es denn Sinn macht. Und dann, wenn man so ein Thema gefunden hat, aber auch wirklich mal da durchgehen, durch diese ganze Lernkurve, sich mal verlaufen, mal einen falschen Prompt setzen, mal gucken, wie arbeitet denn so eine Maschine ab. Also das heißt, also immer wieder so in so eine Interkommunikation mit den Tools, die man da einsetzt, auch verschiedene Tools mal versuchen und ausprobieren. Dafür kann ich nur propagieren. Aber nicht alles sofort in die Live-Systeme umsetzen, davor warne ich. Das wird irgendwie, dann sind nicht teurer mit den Credits, die muss ich dann permanent bezahlen. Die sind unter Umständen, habe ich vor kurzem gelesen, irgendwie in einer amerikanischen, ich weiß nicht, amerikanischen Fachzeitschrift, da waren dann die Credits teurer als die Mitarbeitenden, die sie vorher rausgesetzt haben. Ne? Also das ist im Moment noch teures Gut. Das geht so ein bisschen unter in der Landschaft. Es wird ja sehr euphorisch, wenn ich einmal durch LinkedIn gehe, ne, dann hier der Prompt und da musst du was machen und da kannst du dich automatisieren und so weiter. Ja, dann viel Spaß. Mach das mal. Also ich bin kein Mahner, sondern aber ich bin ja begeisterter Selbsteinsetzer, aber ich bin auch dann durchaus punktuell bereit, da wirklich durchs Feuer zu gehen. Da muss man einmal durchhalten auch, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen und nicht dann beim ersten Mal, ach, wenn es anstrengend wird, dann sagen, ach nee, dann machen wir doch lieber mit Claude und dann machen wir lieber mit Perplexity, ach nee, das machen wir mal lieber mit GPT, so ein Hin und Her, so, dann entsteht so ein KI-Messitum, ja, und davor, das ist dann auch so ein Nebeneffekt, der dann da entsteht. Das ist so ein bisschen so die Einschätzung, auch abendfüllendes Thema, aber weil ich habe ja, wie gesagt, ich bin einmal durch diese ganze Lernschlaufe gegangen. Ich habe auch meine ganzen Prompts tatsächlich mal, die ich dann hatte, das waren dann über 1500, die ich gesetzt habe, um dieses Tool zu realisieren. Ich war auf einmal bei Lovable, das ist ja so ein Tool, mit dem man per Chat quasi Webseiten, Landingpages, Apps bauen kann. Habe ich unendlich gechattet die ganze Zeit und jeder Chat oder das, was da umgesetzt oder gebaut wird, ist ja ein Prompt sozusagen. Und diese Prompts, diese Arten von Prompts, die habe ich mir analysiert. Ich habe mir die komplett runtergeladen, das, was ich da geschrieben habe von Beginn an. Und da waren dann zum Beispiel, eine Erkenntnis war, dass dann so ein Drittel dieser Prompts, die ich da geschrieben habe, Verfeinerungen, Verbesserungen von Prompts waren, die ich vorher geschrieben habe. Das heißt, die war vorher zu ungenau. Dann kam irgendein Angebot vom, ne, also ein Modul, was dann implementiert wurde. Da habe ich gesehen, ach nee, das sollte noch besser sein. Das heißt also, diese Refinements, die dann durchgeführt wurden, die waren ein großer Teil dann am Ende. Ne? Das kann man wahrscheinlich, das sind halt, ich würde sagen, Lerneffekte, um dann im Laufe der Zeit auch viel, viel besser mit diesen Maschinen umzugehen.
Tools gibt es viele, das haben wir heute gelernt. Daten gibt es auch viele, haben wir heute auch gelernt. Die in Zusammenhang zu bringen, das ist schon nicht so einfach und vor allen Dingen es so einfach wie möglich zu machen, so offensichtlich, so visuell, so praktisch wie möglich, das ist noch viel schwieriger. Burkhard Gasper weiß, wie das möglich ist und unterstützt Unternehmen dabei, die Story zu finden, die ihre Daten, und jetzt kommt, wirklich hergeben und die keine Vermutung sind, sondern Bauchgefühl oder so. Lieber Burkhard, danke für deinen Input. Michael, wie geht's weiter in der nächsten Folge von Story for Your Business?
In der nächsten Folge drehen wir den Spieß mal um gegen uns selbst. Wir haben uns vor kurzem beschäftigt mit Nein sagen und festgestellt, es gibt so viele und zum Teil widersprüchliche Neins. Und deswegen gucken wir in der nächsten Folge mal auf die Ja's. Und ist es bei den Ja's auch so, dass es da so viele unterschiedliche und vielleicht widersprüchliche gibt? Spoiler, ja, aber bis bald.
Burkhard, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst.
Ich danke euch. Vielen Dank für die Runde. Danke. Macht's gut.